Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Und für unser Radio 3 Klimagespräch schauen wir uns heute riesige Kästen an. 400 Meter lang sind sie, 60 Meter breit und haben tausende Container an Bord, diese riesigen Kästen. So sehen sie aus, die modernen riesigen Containerschiffe, die so um die 20.000 Container Maximum an Bord nehmen können. Faszinierend, aber gerade diese Ozeanriesen bringen eine Vielzahl an Problemen mit sich, haben enormen Einfluss auf die Entwicklung des Klimas. Immerhin hat sich die maritime Industrie darauf geeinigt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. So jedenfalls ein Beschluss aus dem letzten Jahr, der jetzt aktuell aber wieder in Frage gestellt wird. Gerade sind die Verhandlungen der Internationalen Maritimen Organisation in London zu diesem Thema zu Ende gegangen. Sönke Diesener ist Referent für Schifffahrt beim Naturschutzbund Deutschland, hat die Konferenz in London beobachtet, ist jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Diesener, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Vor genau 60 Jahren ist das erste Containerschiff in einem deutschen Hafen angekommen. Der Überseehafen von Bremen war darauf gar nicht eingestellt. Es gab keinen passenden Kran für die damals nur 100 Container. Das ist lange, lange her. Welche Bedeutung hat die Containerschifffahrt heute?
Ja, Containerschiffe sind aus unserer heutigen Welt eigentlich nicht mehr wegzudenken. Die Einführung des Containers war ein prägendes Ereignis für die maritime Branche. So wie sie heute existiert, kann sie nur durch den Container existieren, muss man tatsächlich sagen. Der Container war auch eine Vorbedingung für die Globalisierung und die Muster der Produktion, wie wir sie heute kennen, insbesondere bei Konsumgütern. Also ohne den Container gäbe es diese Art von Welthandel, wie wir ihn heute kennen, nicht. Dass Konsumgüter am anderen Ende der Welt für uns produziert werden, das funktioniert nur deswegen, weil sie jetzt so effizient und auch günstig um die Welt geschippert werden können. Ohne Container bräuchten wir ein Vielfaches von Schiffen und auch ein Vielfaches von Hafenflächen, wenn wir das alles weiter im Stückgut umschlagen würden.
Ja, klingt ja eigentlich ganz gut. Aber erstmal, welchen Einfluss hat denn diese Art von maritimer Industrie auf das Weltklima? Wie kann man das erklären?
Genau, Schiffe sind an sich erstmal effiziente Verkehrsträger, sehr viel effizienter als Flugzeuge oder Züge oder LKWs, weil sie einfach so viele Container an Bord haben, also sie so viel transportieren. Aber natürlich ist die Schifffahrt bisher leider komplett auf fossile Energieträger angewiesen. Das heißt, die Schiffe fahren komplett mit Schweröl oder Marinediesel oder LNG, also Gas, aber immer fossil. Das heißt, da kommt eine Menge CO2 oben raus oder vielleicht auch Methanemissionen oder andere klimaschädliche Problematiken, die damit verbunden sind. Und die Schifffahrt ist im Moment für ungefähr 3% der Treibhausgasemissionen der Erde verantwortlich. Das ist mehr als die Bundesrepublik Deutschland.
Okay, und wie ist es bei der maritimen Industrie? Sehen die ihre eigene Verantwortung? Also erkennen die ihre Verantwortung an, für die Verantwortung für das Weltklima?
Das muss ich tatsächlich mit Ja beantworten. Mhm. Dass diese Branche sich bei der IMO, also der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen, dazu committed hat und sich darauf geeinigt hat, bis 2050 klimaneutral zu werden, das ist schon ein starkes Stück. Das haben viele andere Branchen nicht so weit geschafft. Und die Weltschifffahrt ist tatsächlich da auch auf einem guten Weg. Nur sie brauchen klaren regulatorischen Rahmen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, der fehlt bisher. Von daher ist es im Moment noch so, man fährt mal langsamer, man versucht so die ein oder anderen Effizienztechnologien auf den Schiffen umzusetzen, um Treibstoff zu sparen. Man spart ja auch Geld, nicht nur Emissionen. Das geht dann Hand in Hand. Aber bis es wirklich in Richtung klimaneutrale Technologien geht, dafür brauchen wir die Regulierung. Und die steht leider noch nicht.
Okay, dann könnte man ja sagen, bis 2050 ist ja ordentlich Zeit, ne? Also man könnte ja auch ein bisschen ambitionierter daran gehen, aber darauf wollen wir jetzt mal nicht weiter rumkauen, sondern soweit ich weiß, gab es seit der Vereinbarung im April letzten Jahres getroffen, diese Absenkung zu erreichen bis 2050. Seitdem gab es immer wieder Probleme oder Kritik oder auch sogar Blockadehaltungen. Ist das so, also dass dieses Ziel letztlich von der maritimen Wirtschaft wieder in Frage gestellt wurde?
Genau, der Umweltausschuss der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation hatte sich bereits auf ein Maßnahmenpaket geeinigt und eigentlich war letztes Jahr im Herbst die rechtsverbindliche Verabschiedung eigentlich reine Formsache. Jetzt muss ich an einer Stelle die Industrie in Schutz nehmen. Es war nicht die Industrie, die dagegen geschossen hat. Die hatten sich schon ganz gut darauf vorbereitet. Es gab schon große Reedereien, die zum Beispiel Methanolschiffe bestellt hatten, also Schiffe, die potenziell mit klimaneutralen Antrieben fahren können, sondern es waren tatsächlich namentlich die Vereinigten Staaten, die USA, war es und gemeinsam mit den Erdöl exportierenden Ländern, also Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten von Amerika, das waren die Länder, die da plötzlich dann dem einen Riegel vorgestellt haben. Und über prozedurale Sachen bei der Abstimmung sozusagen dann erzwungen haben, das ein Jahr zurückzustellen. Und sie haben auch, muss man sagen, aus geopolitischer Sicht da sehr harte Bandagen an den Tag gelegt und kleinere Staaten versucht zu beeinflussen und da tatsächlich eine ganze Menge Wirbel verursacht. Aber jetzt kommen wir auf die letzte Woche in London zu sprechen. Es geht wieder besser. Man muss sagen, man hat sich wieder zusammengerauft und die USA haben es nicht geschafft, da einen Keil sozusagen in die Welt zu treiben.
Ja, aber
Ja, bitte?
Ich wollte nur noch mal nach den Gründen fragen. Also mit welchen Gründen wurde denn diese Blockadehaltung überhaupt durchgesetzt? Na, auch wenn sie ja jetzt abgeschwächt wurde. Welche Gründe haben denn da die Staaten angeführt, die Erdölproduzierenden oder Fördernden?
Im Endeffekt ging es denen im Prinzip darum, das fossile Geschäftsmodell weiter zu forcieren und zwar so lange wie möglich. Man muss sagen, gerade die Europäische Union hat es versucht, am Laufen zu halten, die Regulierung voranzubringen. Und die USA hat ja auch an anderen Stellen Klimaregulierung sozusagen den internationalen Pfad verlassen. Man hat sich von den Pariser Klimabeschlüssen auf internationaler Ebene verabschiedet. Man hat auch verschiedene UN-Organisationen verlassen. Die IMO hat die USA aber nicht verlassen, sondern die USA ist da drin geblieben, um sozusagen den Klimaschutz in der Schifffahrt aufzuhalten. Und das haben sie auch ganz klar so gesagt. Donald Trump in Person hat kurz vor den Verhandlungen noch einen Social-Media-Post abgesetzt, in dem er gesagt hat, wir wollen keine Bepreisung von CO2, wir wollen unsere Konsumentenpreise nicht erhöhen für die Güter, die über See kommen. Witzigerweise hat er kurz danach gesagt, Schiffe, die in China gebaut werden, müssen die doppelten Hafengebühren zahlen und hat es sozusagen auch mit seinen Zöllen sehr viel teurer gemacht, als es die Klimaregulierung je gemacht hätte. Aber sie haben tatsächlich vor allem die Preise angeführt. Sie haben gesagt, dadurch wird Schifffahrt teurer, das wollen wir nicht, das sozusagen passt nicht unsere America First und den Schutz unserer Konsumenten. Man hat tatsächlich Preise angeführt als Argument, aber eigentlich gleichzeitig ad absurdum geführt mit der Zollpolitik, die den Import von Waren deutlich viel mehr verteuert, als es etwas teurere Schifffahrt tun würde.
Ja, und wo stehen wir jetzt nach London?
Nach London stehen wir da, wo wir im Endeffekt vor dem letzten Herbst standen. Es steht das Net Zero Framework, das ist sozusagen dieses Maßnahmenpaket, auf das man sich geeinigt hat, wie man dieses 2050-Ziel erreichen will. Das 2050-Ziel ist übrigens verabschiedet, rechtsverbindlich, also da kommt man nicht mehr zurück. Aber das Maßnahmenpaket, wie man da hinkommt, war noch nicht klar, war noch nicht in trockenen Tüchern. Das Maßnahmenpaket hat eine technische Komponente, das ist im Prinzip, beschreibt es vor, wie die zukünftigen Treibstoffe weniger Klimaschaden verursachen sollen, also wie weniger CO2 im Endeffekt in die Atmosphäre kommt. Und ein zweites Element ist die Bepreisung von CO2-Emissionen, also Treibhausgasen. Und diese beiden Elemente haben verschiedene Kritiken hervorgeführt, aber natürlich hat vor allem die Bepreisung, gerade bei den Gegnerländern, die natürlich gerne weiter fossile Treibstoffe verkaufen wollen, die USA, Saudi-Arabien, aber auch andere erdölexportierende Länder, die wollen einfach nicht, dass ihre Produkte teurer werden, die wollen ihr Geschäftsmodell retten. Und ganz klar, so ist es auch. Also viel mehr Argumente stehen da nicht hinter. Man versucht natürlich dann Strohmann-Argumente zu finden, wie zu sagen, die Lebensmittelversorgung im zum Beispiel Entwicklungsländern würde teurer werden, wenn das dahin gefahrene Getreide teurer wird. Tatsächlich hat das Net Zero Framework der IMO aber dafür auch Komponenten. Man möchte sogar mit den Einnahmen dem globalen Süden unterstützen, die Transformation besser zu schaffen. Also das Ganze ist eigentlich ein sehr ausgewogener Kompromiss, der zwischen 170 Staaten auf eine sehr, sehr gute Weise ausgehandelt war und zum Glück jetzt wieder zurück auf dem Weg der Verhandlungen gefunden hat. Und wir haben einen neuen Optimismus geschöpft, dass es dieses Jahr im Herbst dann auch verabschiedet werden
neuer
kann.
Optimismus, das ist auf jeden Fall toll. Den will ich auch nicht brechen. Aber Herr Diesener, wir haben ja gerade kurz zum Schluss noch diese Frage. Wir haben ja gerade durch den Krieg gegen den Iran und vor allem die Blockade der Straße von Hormuz ganz erhebliche Engpässe im Lieferverkehr mit Schiffen. Ne? Rohöl wird immer teurer, nachfolgend alles, was aus dem Öl entsteht, siehe Benzin, Diesel für uns Verbraucher, müssen jetzt die Karten komplett neu gemischt werden. Also was ist dieses Abkommen, das Sie jetzt so optimistisch begleitet haben, was ist dieses Abkommen eigentlich wert? Steht jetzt erstmal eine Stabilisierung des Handels im Vordergrund und damit wieder eine Rückführung der Maßnahmen gegen eine Klimakatastrophe?
Eigentlich muss man die Lesart genau gegenteilig aufziehen. Wir haben eine fossile Krise, die durch diese Blockade der Straße von Hormuz jetzt auch allen noch viel klarer geführt werden. Wir haben eine schlimme Abhängigkeit von diesen fossilen Treibstoffen, nicht nur in der Schifffahrt, sondern natürlich auch an vielen anderen Orten. Und wir hoffen gerade auch in der Seefahrt, wie es an Land zum Beispiel jetzt gerade beim Solarboom und Solaranlagen aussieht, dass es auch in der Schifffahrt eher eine Beschleunigung der Abkehr von fossilen Treibstoffen geben wird. Und so lesen wir auch diese Verhandlungen jetzt in London. Es gab sehr, sehr viele Staaten, die sich jetzt positiv positiv ausgesprochen haben. Übrigens auch Entwicklungsländer vom afrikanischen Kontinent, Südamerika, die sich jetzt überraschend positiv weiterhin dafür geäußert haben. Von daher auch da eher Optimismus, muss man sagen. Und Sie haben ja gesagt, 2050 ist natürlich auch lange hin. Der Transformationspfad ist leider auch relativ langsam. Schiffe haben eine ganz schön lange Halbwertszeit. Die fahren erstmal 30, 40 Jahre und das ist ja auch gut so. Man will ja nicht andauernd die Schiffe abwracken. Das wäre auch nicht im Sinne vom Klimaschutz, diesen ganzen Stahl neu zu produzieren jedes Mal. Das heißt, es ist ein langsamer Weg. Erstmal werden die Schiffe langsamer, fahren ein bisschen langsamer, machen Effizienzmaßnahmen und dann kommen die neuen Treibstoffe, die dann synthetische Treibstoffe auf Basis von erneuerbarem Strom sind. Also zum Beispiel E-Ammoniak, E-Methanol, die dann in Schiffen verfeuert werden können. Auf kurzen Distanzen, lassen Sie mich das noch sagen, sollten die Schiffe allerdings auch elektrisch werden. Also das mit diesem Ersatz mit E-Fuels gilt natürlich nur für die ganz, ganz großen Pötte, die über die Ozeane schippern.
Herr Diesner, ich danke Ihnen sehr für diesen optimistischen Ausblick. Dankeschön und schönen Abend schon mal. Ne?
Herzlichen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Sönke Diesner war das, Referent für Schifffahrt beim Naturschutzbund Deutschland zu den Verhandlungen der maritimen Industrie in London.